Ja, ganz am Anfang möchte ich zunächst erstmal den Predigttext vorlesen. Der steht in Matthäus 3, die Verse 1 bis 12. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in die Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften ein Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend ging zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könnt euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen anzuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen und die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Bevor Jesus aufgetreten ist, so richtig öffentlich aufgetreten ist, also bevor er herumgereist ist, um zu predigen, um zu lehren, um zu heilen, da gab es einen Mann namens Johannes. Wir kennen ihn unter dem Beinamen auch noch der Täufer, Johannes der Täufer. Er ist eine Person, die kurz vorher, bevor Jesus auftritt, erscheint. Was erfahren wir hier über Johannes? Er predigt in der Wüste und dabei trug er ein Gewand aus Kamelhaar und er aß Heuschrecken und Honig. Der erste Eindruck sagt, ja, der Mann muss wahrscheinlich komisch ausgesehen haben. Aber irgendwas muss er gehabt haben, dass die Leute zu ihm gekommen sind und ihm zugehört haben. Und genau dieses Etwas beschreibt der Evangelist mit Johannes Kleidung und mit dem, was er gegessen hat. Denn so, wie er aussieht und das, was er isst, weisen auf den Prophetenberuf hin. Man muss sich dabei vorstellen, dass seit ein paar hundert Jahren kein Prophet mehr in Israel aufgetaucht ist. Und jetzt ist da einer in einer Zeit, in der Israel unter einer Fremdherrschaft steht. Genau dann, wo viele dachten, jetzt reicht's, Gott, mach doch endlich mal was. Und genau dann kommt einer, der sieht aus und verhält sich wie ein Prophet. Johannes, der Täufer als Prophet, erweckt in den Menschen Hoffnung. Und das gab ihnen Autorität. Und die Menschen hörten ihm zu. Aber noch mehr. Als die Menschen ihn gesehen haben, werden sie an eine Verheißung gedacht haben. In Maleachi 3, Vers 23 spricht Gott, dass er den Propheten Elia senden will, ehe der Tag des Herrn kommt. Und das Outfit, welches Johannes anhatte, ist genau das gleiche, wie es Elia trug. Kann man alles im 2. Königebuch nachlesen. das weckte wahrscheinlich nicht nur mehr Hoffnung, sondern garantiert Euphorie bei den Menschen. Hey, der Tag des Herrn, der kommt bald. Das ist unser Tag. Die Leute haben bereitwillig zugehört, denn der Mann hatte ja etwas. Er war offensichtlich ein Gesandter Gottes. Wie verstand sich Johannes selber, beziehungsweise wie verstand er seine Aufgabe? Matthäus beschreibt seine Aufgabe mit einem Jesaja-Zitat. Der Prophet Jesaja hat schon ein paar Jahre vorher von ihm gesagt, dass eine Stimme laut in der Wüste ruft: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Wenn man in Jesaja-Buch weiterliest, dann steht da noch weiter: Alle Vertiefungen sollen ausgefüllt und alle Berge und Hügel geebnet werden. Was krumm ist, soll gerade, und was uneben ist, soll zu glatten Wegen werden. Und die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes sehen. Früher war es üblich, dass ein Bote vom König vorgesandt wurde, vorausgeschickt worden ist, wenn er in ein Gebiet kam. Der Bote soll die Menschen dort vor Ort auffordern, die Wege für den König, für den kommenden König vorzubereiten. Dabei wurden Unebenheiten begradigt, damit der König, der königliche Wagen und sein Gefolge bequem und leicht dadurch kamen. Und das meint genau das, was Jesaja beschreibt. Es wurden wirklich Hügel abgetragen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, es wurden Hügel abgetragen. Klingt erstmal komisch, dass man sich solche Mühe macht für einen König. Aber schauen wir in unsere Gegenwart, dann werden unsere Straßen auch für Staatsoberhäupte vorbereitet. Also vor ein paar Jahren war ja mal der amerikanische Präsident hier. Und was wurde gemacht? Die ganzen Mülleimer wurden abgehangen an Bushaltestellen oder an öffentlichen Plätzen, wo er vorbeifuhr. Die Gullideckel wurden zugeschweißt. Er fuhr mit einem schön gepanzerten Wagen. Polizeikräfte riegelten alles ab, damit auch ja nicht irgendeine Menge oder irgendeine Explosion diesen Vorgang stört. Er sollte einfach bequem und gut seinen Weg durch die Straßen finden. Aber auch für Berühmtheiten wie Filmstars oder Musiker wird im kleineren Stil auch etwas gemacht. Ich denke da so an den roten Teppich. Ein roter Teppich wird vor dem Ankommen der Stars ausgerollt und natürlich gründlich sauber gemacht. Absperrungen links und rechts verhindern, dass die Stars auf ihren Weg vom Auto zum Eingang irgendwie behindert werden. Der Weg ist gesichert und auch festlich. Also nicht nur damals hat man sich große Mühe gemacht, sondern auch heute machen wir uns Mühe, Menschen den Weg zu bereiten. Nur hat Johannes nicht im wahrsten Sinne Hügel abgetragen. Er hat das anders gemeint. Wie hat er seine Botschaft verstanden? Der Bote hatte ja eine Botschaft. Er sagte: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Kehrt um. In anderen Übersetzungen steht: Tut Buße. Wie ist das zu verstehen? Wenn ein Israelit von Umkehr spricht, dann benutzt er das hebräische Wort Schuf. Und das bedeutet, dass der Mensch sich in seiner ganzen Existenz verändert. Das meint, er soll sich anders verhalten. Aber er soll auch anders denken. Er soll auch gehorsam sein gegenüber Gott. Er soll Gott neu vertrauen. Und er soll sich von allem Bösen abkehren. Damit man aber umkehren kann, muss man erstmal feststellen, von was man sich eigentlich abkehren soll. In unserem christlichen Kontext nennen wir das die Sünden bekennen. Der Mensch soll seine Sünden vor Gott darbringen. Das meint, dass er sich vor Gott ausspricht und dafür um Vergebung bittet. Johannes sagt, kehrt um, verändert euch von Grund auf, bekennt eure Sünden, begradigt euer Leben, denn das Himmelreich ist nah. Es kommt einer nach mir, der die Welt richten wird. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann gehört ihr zu der Spreu und nicht zu dem Weizen. Nun kamen zwei Personengruppen zu Johannes, um sich auch taufen lassen zu wollen. Die Pharisäer und Sadduzäer. Die Sadduzäer waren eine Religionspartei, zu denen die führenden Priesterfamilien gehörten. Auch gutbürgerliche Menschen und der Landadel. Sie hatten großen politischen Einfluss, was sie aber auch dadurch verdankten, dass sie sich immer mit den Herrschaftsmächten gut arrangierten. Man könnte sagen, zu der Zeit, dass sie die Schleimer gegenüber Rom und Herodes waren. Das, was sie als heilige Schrift anerkannten, waren nur die 5 Bücher Mose. Abraham war daher für sie eine zentrale Figur ihres Glaubens. Die andere Gruppe waren die Pharisäer. Das ist eine Bewegung aus Laien, die hauptsächlich aus der Mittelschicht stammt. Sie waren für ihre hervorgehobene Frömmigkeit und der akribischen Gesetzesauslegung bekannt. Sie nahmen also alles sehr genau und versuchten im Alltag das Gesetz umzusetzen. Dabei spielten rituelle Waschungen eine ganz wichtige Rolle für sie. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die Taufe von Johannes als eine solche Waschung, als eine rituelle Waschung angesehen haben. Sie wollten sich von ihm reinwaschen lassen. Und nun kommen die zwei Gruppen, die sich auf Abraham berufen, dass er ihr Vater sei und seine Taten hätten auch positive Auswirkungen auf ihr eigenes Heil. Und die Pharisäer, die doch so fromm sind und alles dran legen, dass sie Gottes Gesetz einhalten. Es kommen also die zwei Gruppen, die denken, ihrem Heil steht eigentlich nichts im Wege. Was macht Johannes? Er beschimpft sie und droht ihnen. Schlangenbrut! Der Begriff wird nochmal schärfer in seiner Bedeutung, wenn man weiß, dass die Juden diesen gegenüber Heiden verwendeten. Schlangenbrut bedeutet, ihr seid kein Stück besser als die Heiden. Ihr beschimpft sie als Mörder, Huren und Gottlose, aber selbst seid ihr Mörder, Huren und Gottlose. Sie berufen sich auf Abraham und dass sie deswegen ihr Heil sicher haben, beziehungsweise dass sie dem Gericht entkommen können. Aber Johannes stellt klar, dass dem nicht so ist. Selbst einfache Steine, auch ein Sinnbild für Heiden, kann Gott zu Nachkommen Abrahams machen. Johannes will damit sagen, dass auch Heiden das Heil erlangen können. Und dann die so fromm sind und alles richtig machen wollen. Sie sehen ihr Leben so, wie im Psalm 1 beschrieben. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Johannes korrigiert sie. Früchte bringt ihr nicht hervor. Merkt ihr denn nicht, dass euer Leben auch verkehrt läuft? Merkt ihr denn nicht, dass eure Gesetzlichkeit zu Hochmut, Stolz, Lieblosigkeit, Härte und Kälte führt? Ja, die bösen Pharisäer und Sadduzäer. Und jetzt mal ganz ehrlich zu uns selbst. Wenn das heute passieren würde, zu welcher Gruppe gehören wir? Zu den Menschen, die Johannes zugehört haben und sich taufen haben lassen oder zu den ganz frommen, den Pharisäern oder Sadduzäern? Die Christenheit hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Wenn man sich das Matthäusevangelium durchliest, mit den ganzen Aufforderungen, dann spitzt es sich auf eine einzige Bibelstelle zu. Das Doppelgebot der Liebe wird es genannt. Es steht in Matthäus 22, liebe Gott, den Herrn, vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selbst liebst. Die Pharisäer waren und die Sadduzäer waren hochmütig, stolz, hart, kalt, einfach lieblos gegenüber anderen Menschen. Vor allem gegenüber denjenigen, die vollkommen anders gelebt haben als sie selbst, die nicht ihren Maßstäben gerecht wurden. Zöllner, Ehebrecher, Kranke, die angeblich unrein sind. Zu wem sind wir heute? Kalt, hart, lieblos. Wen grenzen wir heute aus? Es sind diejenigen, die unsere ethischen Maßstäbe nicht gerecht werden. Bei uns Christen steht ganz hoch im Kurs sexuelle Fehltritte. Und die Personen, die das betrifft, werden an den Pranger gestellt und dann verstoßen. Wen wollen wir noch nicht in unserer Gemeinde haben? Das sind vielleicht Personengruppen, die sehr anstrengend sind. Oder das wohlige Gefühl unter uns irgendwie stören. In Elstal, in der Baptistengemeinde, ist ein 10 Jahre alter Junge, der plötzlich einfach so regelmäßig in den Gottesdienst gegangen ist. Er hatte keinerlei Verbindung zu dieser Gemeinde. Seine Eltern waren keine Christen. Er hatte keine Bekannten oder Verwandten in der Gemeinde. Keine Freunde. Er war einfach plötzlich da. Und er hat den ganzen Gottesdienst gesprengt. Der Ablauf wurde gestört. Dieser Junge war extrem anstrengend. Er ist während des Gottesdienstes rumgelaufen. Er hat dazwischen gerufen. Er war einfach tierisch laut. Was macht man mit solchen Menschen? Am besten rauswerfen, weil sie die heilige Zeremonie stören? Aber schauen wir doch nochmal auf das Doppelgebot der Liebe. Dann müssen wir uns doch anders verhalten. Schauen wir auch auf Jesu Leben, wie er zu diesen Ausgeschlossenen gegangen ist. Er ist zu ihnen gegangen, auf sie zugegangen. Er hat mit ihnen gegessen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Das heißt nicht, dass er das alles gut fand, was sie machten. Er hat auch ihnen nicht gesagt, ihr Leben sei so okay, wie es läuft. Da denke ich zum Beispiel an die Geschichte mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Und am Schluss sagt er zu ihr, geh, aber sündige nun nicht mehr. Er hat ihnen schon gesagt, dass was anders sein muss. Aber der Umgang macht es. Jedoch haben wir Menschen ein kleines Problem. Also nicht nur die Pharisäer und die Sadduzäer, sondern die Menschen im Allgemeinen. Es ist ein psychologisches Problem, welches nicht so einfach überwunden werden kann, denn der Mensch flüchtet vor der Wahrheit. Psychologen haben Mechanismen im Menschen beobachtet, dass der Mensch sich vor unangenehmen Dingen selbst täuscht. Das tut er, indem er versucht, den Dingen auszuweichen, sie zu ignorieren, sie kleinzureden oder zu verharmlosen. Das klingt erstmal paradox, aber jeder Mensch hat den Drang danach, ein gutes Leben zu führen, sein Weltbild aufrechtzuerhalten. Kommt nun etwas, was das gefährdet, dann täuscht der Mensch sich selber, um das Alte aufrecht zu erhalten. Machen wir uns das nochmal an einem Beispiel deutlich. Und das ist ähnlich so passiert. Eine junge Frau wurde vergewaltigt und wurde dadurch schwanger. Und sie hat abgetrieben. Danach kam sie damit nicht zurecht, dass sie abgetrieben hat. Sie hatte große, quälende Gewissensbisse. Es rumorte richtig in ihrem Inneren. Und sie suchte Hilfe. Und letztendlich landete sie bei einem Therapeuten. Und im Laufe der Gespräche mit diesem Therapeuten merkte der Therapeut, dass diese Unruhe in dieser Frau auch aus religiösen Gründen stammt. Er riet ihr doch, zum Pastor oder zum Seelsorger zu gehen. Was hat sie gesagt? Sie wäre schon da gewesen. Er hatte sie aber nur noch mehr mit Stichen in ihre Seele gequält. Wie kann sie nur? Sie hätte ein Leben ausgelöscht. In seinen Augen sei sie eine Mörderin. Sie solle weggehen und nicht mehr kommen. Wo war die Liebe? Ja, aber, wird der gute Christ sagen, steht ja auch in der Bibel, man soll nicht töten. Ethisch ist eine Abtreibung nicht zu verantworten und so weiter. Kleinreden. Man ist ja irgendwie doch im Recht. Steht ja in der Bibel. Und ich frage noch einmal, wo ist da die Liebe? Johannes fragt zu den Pharisäern und Sadduzäern, wo ist eure Liebe? Ihr betrügt euch selber, wenn ihr glaubt, ihr seid im Recht. Wenn ihr Menschen ausgrenzt, wenn ihr euch von ihnen absondert, wenn ihr nämlich so seid, dann steht ihr unter dem Gericht Gottes. So wie ihr jetzt seid, steht ihr unter dem Gericht Gottes. Johannes bleibt aber nicht bei der Drohung stehen. Er spricht von jemandem, der nach ihm kommen wird, einen Stärkeren. Und dieser jemand, wir wissen, wer das ist, es ist Jesus. Und Jesus wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist eine Verheißung, die Johannes gibt. Und nachdem Jesus auferweckt wurde, versprach er den Heiligen Geist auf die Jünger auszugießen. Und am Pfingsten ist das passiert. Der Heilige Geist ist wie Feuer auf die Jünger herabgekommen und hat sie erfüllt. Dazu noch mal ein paar kurze Gedanken, die für unseren Bibeltext auch wichtig sind. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch Geist der Wahrheit oder Geist der Erkenntnis genannt. Er führt also zur Erkenntnis, zur Wahrheit. Unsere Augen werden geöffnet. Eben meinte ich, dass der Mensch sich selbst täuscht, damit er sein gutes Leben, sein Weltbild so weiterführen kann. Dass alles so heil bleibt in seinem Leben. Aber genau aus diesem Selbstbetrug führt der Heilige Geist heraus. Er entlarvt die Lüge. Auch die bei uns, die vielleicht so fromm klingt, aber letztendlich nicht zur Wahrheit Gottes gehört. Kehrt um, fordert uns Johannes auf. Von was sollen wir uns denn abwenden? Der Heilige Geist wird es uns zeigen. Und dann geschieht etwas. Nämlich die Härte, die Kälte, die Lieblosigkeit gegenüber anderen Personen, die wird abklingen. Denn durch die Erkenntnis befähigt uns der Heilige Geist zur Liebe. Denn der Heilige Geist ist auch der Geist der Liebe. Und jeder Geist, der zum Hass oder zur Gleichgültigkeit anderer Menschen gegenüber bewegt, ist nicht der Geist Gottes, sondern irgendein Unguter, ein widergöttlicher Geist. Johannes hat gesagt, dass man Früchte bringen soll. Ansonsten steht man unter dem Gericht Gottes. Die Frucht ist die Liebe. Da nun der Geist zur Liebe befähigt, steht der Mensch nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Das hebräische Wort für Geist ist auch Ruach. In seinem Bedeutungsspektrum heißt es auch Odem oder Atem. Und wenn man das in der Bibel liest, ist das gleichbedeutend mit Leben. Folglich führt der Geist Gottes zum Leben. Und das meint Leben im vollen Sinne. Es ist das ewige Leben, das erfüllte Leben. Ich fasse das nochmal alles kurz zusammen. Johannes der Täufer hat zur Umkehr aufgerufen, was bedeutet, dass das eigene Leben sich verändern muss. Ja, auch unter uns Frommen, unter uns Christen müssen sich Verhaltensmuster oder Denkweisen verändern, damit wir nicht mehr so lieblos reagieren auf Menschen. Denn obwohl wir Christen sind, leben wir immer noch in dieser Welt und unterstehen der Herrschaft der Sünde. Doch Jesus schenkt uns den Heiligen Geist, der uns zur Erkenntnis führt, der Geist der Wahrheit, der uns auch schon an erkannte Dinge erinnert, damit wir, so wie Gott es eigentlich will, leben. Also in Liebe leben, der Geist der Liebe. Und das Resultat ist, dass wir wirklich leben in der Wahrheit und in der Liebe, welches in das ewige Leben mündet. Amen.